Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt.
Hören Sie nun Pastor Rod McNair. Guten Tag, liebe Geschwister. Bei all den Nachrichten über die Wirtschaftskrise, steigende Arbeitslosenzahlen, Rettungspläne der Regierung und sogar manchen apokalyptischen Vorhersagen, die wir in letzter Zeit hören, sind viele Amerikaner und Menschen außerhalb der USA durch den Wirtschaftsabschwung ernüchtert und beunruhigt. Und wir in Gottes Kirche sind nicht immun gegen diese Probleme. Wir müssen in dieser Welt leben und wir wissen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Rückkehr Christi dieses System zusammenbrechen wird. Wie schnell das geschieht, ist allerdings nicht klar. Vielleicht erholen wir uns nochmal von dieser Krise und erleben eine weitere Welle des Wohlstands. Oder vielleicht nicht. Vielleicht ist das der Anfang vom Ende. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sind wir hellhörig geworden. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Plötzlich erscheint die riesige amerikanische Wirtschaftsmacht nicht mehr so riesig. Der Wirtschaftsriese ist nicht unbesiegbar. Geschwister, da wir sozusagen im Vorfeld dieses Zusammenbruchs des modernen Israel leben und da wir noch schlimmere Zeiten in Kürze zu erwarten haben, wohin wenden wir uns auf persönlicher Ebene, um Ermutigung und Hilfe zu finden? Wohin können wir uns wenden? Sie wissen, die Bibel steckt voller Anweisungen und Vorbildern, von denen wir lernen können, aber es gibt eine interessante Geschichte, von der ich glaube, dass sie besonders zutreffend ist, in Bezug auf das, was wir in diesem Land und auch auf der ganzen Welt zu erwarten haben. Denn die Auswirkungen sind an vielen Orten schon schlimmer als in den USA. Wir haben das Beispiel eines Mannes, der eine ähnliche Erfahrung machte, der dunkle Wolken am Horizont aufziehen sah, der im Voraus den Fall seines Landes sah und darüber prophezeite, der diesen Fall miterlebte und am anderen Ende wieder herauskam. Es ist eine erstaunliche Geschichte, die wichtige Parallelen zu unserer Zeit aufweist. Ich spreche von Jeremia. Sehen wir uns heute Jeremia an, denn er erlebte sozusagen die Endzeit seiner eigenen Nation. Und wenn Sie ein Handbuch haben möchten, wie man die Endzeit überlebt und durch sie hindurchgeht, welchen besseren Ort könnte es geben als die Geschichte Jeremias, von der man viel Ermutigung und Hilfe bekommen kann? Dr. Winnell spricht derzeit in dem Kurs der Living University Überblick über das Alte Testament, über die großen Propheten. Und er sprach dabei schon über einige dieser Bücher. Es gibt viele hilfreiche Lektionen in all diesen prophetischen Büchern, aber wir werden uns heute auf Jeremia konzentrieren. Wenn Sie einen Titel wollen, mein Titel lautet Lehren aus Jeremia für die Endzeit. Lehren aus Jeremia für die Endzeit. Lassen Sie uns zunächst den Hintergrund betrachten. Sehen wir uns Jeremias Lebensgeschichte an. Es ist wirklich eine faszinierende Geschichte, all die Dinge, die er erlebte, was er erlitt und was er bewirkte, wie Gott ihn auf machtvolle Weise gebrauchte. Er wurde in einer Stadt namens Anatot in Juda geboren, eine Stadt etwa 4 Kilometer nördlich von Jerusalem. Wie war es, zu dieser Zeit in Juda aufzuwachsen, als Jeremia ein Junge war? Um eine Perspektive zu bekommen, er wuchs auf in der Zeit, als der böse König Manasse am Ende seiner 55-jährigen Regierung stand. Wir kennen die Geschichte Manasses und all die Dinge, die er tat, dass er zum Beispiel Jesaja töten ließ und sehr viele schreckliche Praktiken eingeführt hat. Über Jahrzehnte während Manasses Regierung und sogar schon davor erklärten Propheten und Sprachen darüber, dass es mit Juda zu Ende gehen würde, dass Juda zerstört werden würde. Wie hat das Leben für Jeremia als junger Mann also ausgesehen? Er hat offensichtlich die Geschichten über die Zerstörung Jerusalems gehört. Sogar schon als 5-, 6- oder 10-jähriger Junge dürfte er die Geschichten der Propheten gehört haben, die verkündet haben, dass Juda fallen würde. Nun, vielleicht hat es nicht jeder geglaubt, aber diese Geschichten wurden erzählt und weitergegeben. Das war ein Teil des Zeitgeists. Das ist interessant. Als Manasse starb, wurde sein Sohn Josia König. Er war ein Kind von gerade mal 8 Jahren, als er den Thron bestieg. Und Jeremia und Josia dürften ungefähr im gleichen Alter gewesen sein. Verfolgen wir die Geschichte in Jeremia Kapitel 1. Schlagen wir bitte auf. Jeremia Kapitel 1, dort lesen wir ab Vers 1, dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Herrschaft. Das 13. Jahr seiner Herrschaft würde bedeuten, dass Josia dann etwa 21 Jahre alt war. Und das war wahrscheinlich etwa im Jahr 627 vor Christus. und Kommentatoren sagen, dass Jeremia ebenfalls Anfang 20 war. So sehen wir also folgendes Bild. Wir haben zwei junge Männer, einer ist der König von Juda und einer ist der Prophet, der den König von Juda berät. Beide Anfang 20. Diejenigen von ihnen, die auch Anfang 20 sind, denken sie einen Moment darüber nach. Manchmal passieren jungen Leuten ziemlich große Dinge. Normalerweise stellen wir uns König und Propheten älter vor, mit grauen Haaren und allgemein reifer. Ich werde das mit den grauen Haaren nicht weiter ausführen. Aber wir sehen, wie Jeremia berufen wurde. Vers 4. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib breitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass er 12 oder 13 Jahre alt war, oder 10 oder 11. Wahrscheinlich war er Anfang 20. Vielleicht gerade aus dem Teenageralter heraus. Er sagte: Ich kann das nicht tun, ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Jeremia fing also an, Juda eine Botschaft zu prophezeien. Eine Botschaft über ihren Fall. Als junger Mann. Und was war diese Botschaft? Es war ein Aufruf zur Umkehr. Umkehr von Sünden, die schlimmer und schlimmer und schlimmer wurden. Mit jedem Jahrzehnt, das verging, wurden die Sünden schlimmer. Das ist genauso wie in unserer Zeit heute. Und wir können es nachvollziehen. Wir können sehen, wie die Dinge schlimmer wurden. Schauen wir uns nur ein Beispiel an in Jeremia Kapitel 2 und Vers 7. Hier sehen wir eine seiner Botschaften. Wir steigen hier mit in die Botschaft ein, um ein Gespür dafür zu bekommen, was er sagte. Worüber sprach Jeremia zu dieser Zeit? Er sagte: Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land. Hier sehen wir, wie Gott zu Juda spricht. Dass ihr äßet seine Früchte und Güter. Aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Greuel. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Und die Hirten des Volkes wurden mir untreu. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Könnten Sie bestätigen, dass wir heute auch in einem Land leben, in dem die Priester das Gesetz nicht achten? Wir haben das Gesetz, wir haben die Bibel, das meistverkaufteste Buch auf der ganzen Welt, und dennoch herrscht Verwirrung. Ist es nicht so? Wir leben in einem fruchtbaren Land, aber lehren nicht das Gesetz. Vers 19 von Kapitel 2. Deine Bosheit ist Schuld, so dass du geschlagen wirst. Und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst innewerten und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Und im Laufe der Zeit gab es immer weniger Gottesfurcht. Sie kannten Gott, sie sprachen über Gott, sie hatten die Worte Gottes, aber es gab keine Gottesfurcht. Leben wir in einer Zeit, in der es keine Gottesfurcht gibt? Keinen Respekt für Gott? Wo dieser Respekt immer mehr schwindet? Vers 34. Auch findet man an deinen Kleidern das Blut von Armen und Unschuldigen, die du nicht beim Einbruch ertappt hast, sondern die alledem widerstanden. Und doch sprichst du: Ich bin unschuldig, er hat ja doch seinen Zorn von mir gewandt. Siehe, ich will dich richten, weil du sprichst: Ich habe nicht gesündigt. Nun, eine der schrecklichsten Sünden, die damals verübt wurden, war, wie wir wissen, die Opferung von Kindern. Kinder wurden dem Baal geopfert. Und Gott sagte: Ich muss gar nicht im Verborgenen danach suchen, ihr tut es in aller Öffentlichkeit. Ihr schämt euch dessen nicht einmal. Kapitel 5 und Vers 1. Kapitel 5 und Vers 1. Dort heißt es: Geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält. So will ich ihr gnädig sein. Das ist eine ziemlich starke Aussage, ist es nicht so? Wenn es nur irgendeinen gibt, der noch nach der Wahrheit sucht und tun will, was ich sage, so sagt es Gott. Und das impliziert, dass so jemand sehr schwer zu finden war. Das ist die Gesellschaft, in der Jeremia aufwuchs und an die er seine Prophezeiungen richtete. Vers 2, und wenn sie auch sprechen bei dem lebendigen Gott, so schwören sie doch falsch. Herr, Vers 3, deine Augen sehen auf Wahrhaftigkeit. Du schlägst sie, aber sie fühlen es nicht. Du machst fast ein Ende mit ihnen, aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein Angesicht härter als ein Fels und wollen sich nicht bekehren. Unglück folgte auf Unglück. Aber gab es irgendeine echte Veränderung? Nein. Wie ist es in unserer Gesellschaft? Gab es irgendeine echte allgemeine Reform religiöser Art seit dem 11. September 2001? Die Kirchen waren ein paar Monate lang voll, stimmt? Und sogar die Fernsehsender und Filmanstalten haben sich eine Zeit lang zurückgehalten und haben nicht so viel Gewalt gezeigt, nicht so viele Gewaltfilme produziert. Für einen Monat oder zwei. Der Punkt ist, dass wir in unserer Zeit die Bibel haben, wie diese sie in ihrer Zeit hatten. Und wir werden von Unglücken heimgesucht, wie diese in ihrer Zeit. Aber macht das einen Unterschied? Oder verhärten wir unser Herz genauso wie die Leute damals? Jeremia Kapitel 5 und Vers 7. Beachten Sie, Jeremia Kapitel 5 und Vers 7. Wie soll ich dir denn gnädig sein? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei dem, der nicht Gott ist. Als ich sie satt gemacht habe, trieben sie Ehebruch und liefen ins Hurenhaus. Ein jeder wirrte nach seines nächsten Weibe, wie die vollen, müßigen Hengste. Und ich soll das nicht an ihnen heimsuchen, spricht der Herr? Und ich sollte mich nicht rächen an einem Volk wie diesem? Unzucht und Ehebruch wurden Normalität, waren nichts Ungewöhnliches mehr in dieser Zeit. Leben wir nicht in einer Zeit, die exakt genauso ist? Manche von Ihnen haben vielleicht von dem Videospiel gehört, das kürzlich vom Markt genommen wurde. Man hatte begonnen, es über Amazon zu verkaufen, und dann wurde es zurückgezogen. Es ging darin um virtuelle Vergewaltigung. Nun, man hatte begonnen, es zu verkaufen. Es wurde nur zurückgezogen, nachdem Leute sich darüber beschwert hatten. Wohin steuern wir? Was geschieht? Wo ist die Grenze? Wie tief kann eine Gesellschaft sinken? Vers 10. Stürmt ihre Weinberge hinauf und zerstört die stützenden Mauern. Aber verwüstet sie nicht ganz, reißt ihre Weinranken weg, denn sie gehören nicht dem Herrn. Sie verachten mich, spricht der Herr, das Haus Israel und das Haus Juda. Sie verleugnen den Herrn und sprechen, das tut er nicht. So übel wird es uns nicht ergehen. Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Der Punkt ist, die Geschichte wiederholt sich. Das moderne Israel nimmt genau denselben Weg abwärts wie Juda im Alten Testament. Und Jeremia warnte sie davor, ebenso wie wir unser Volk heute warnen. Nun, um zur Geschichte zurückzukehren, Josia, der König, an den Jeremia seine Prophezeiungen richtete, hat auf positive Weise reagiert. Und wenn wir uns die Geschichte ansehen, so gab es damals Reformen, die eine Zeit lang anhielten. Er bannte die Anbetung Baals, beendete die Opferung von Kindern, entfernte die Zauberer, führte das Passa wieder ein und wurde für viele gute Dinge gelobt. Unglücklicherweise war der Charakter der Nation schon festgefahren und die Reue war nicht von Dauer. Nach seinem Tod, nachdem er 31 Jahre regiert hatte, wurde die Situation wieder schlechter. Nun, zu der Zeit, als Josia starb, war Jeremia ungefähr 40 Jahre alt. Und an die Stelle von Josia trat eine ganze Reihe von Königen. Joahas, der auch Schalum genannt wurde, regierte für 3 Monate. Dann Joachim, der 11 Jahre regierte. Und dann Joachim, der wiederum 3 Monate regierte. Schlagen wir Jeremia Kapitel 22 auf. Dort lesen wir einige der Ankündigungen Jeremias gegen sie. Und das soll uns nur einen kleinen Eindruck vermitteln, wie es war, in Jeremias Schuhen zu stecken. Er wuchs in dieser Nation auf, kannte die Prophezeiungen, die früher erzählt wurden, und wurde dann selbst ebenfalls von Gott berufen, diese Botschaft zu verkündigen. Zu der Zeit nun, als er Anfang 40 war, Jeremia Kapitel 22, Vers 11. Denn so spricht der Herr über Schalum oder Joahas, den Sohn Josias, des Königs von Juda. Der König wurde an seines Vaters Josias statt. Der von dieser Stätte fortgezogen ist, wird nicht wieder herkommen, sondern muss sterben an dem Ort, wohin er gefangen geführt ist, und wird dies Land nicht mehr sehen. Weh dem, der sein Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht. Vers 17, aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes aus, als auf unrechten Gewinn und darauf unschuldig Blut zu vergießen, zu freveln und zu unterdrücken. Schalom wurde getadelt für seine Habgier und seinen Neid. Und wir sehen das sicherlich auch in unserer heutigen Gesellschaft. Bei unseren Führungskräften im Finanzsektor oder der Regierung ist es nicht so. Sie haben alle von Bernard Madoff gehört, der sich mit 50 Milliarden Dollar davongemacht hat. Und Untersuchungsbeamte haben festgestellt, dass er in den vergangenen 13 Jahren keine Dienstleistung in seiner Firma erbracht hat, die angebliche Investments abgesichert haben soll. Für 13 Jahre hat er die Menschen angeschwindelt. 50 Milliarden Dollar. Das war eine Sünde, von denen Jeremia in Bezug auf Juda sprach. Die Sünde, die Armen zu unterdrücken, Geld zu stehlen, habgierig zu sein. Gehen wir nicht genau denselben Weg? Schalom wurde nach nur 3 Monaten Regierungszeit vom Thron gestoßen wegen seiner Bosheit und wurde von Pharao Necho in Gefangenschaft nach Ägypten gebracht, wo er später starb. An seiner Stelle kam ein neuer König auf den Thron. Sein Name war Jojakin. Er regierte für 11 Jahre, aber war auch böse. Lesen wir ab Vers 18. Darum spricht der Herr über Jojakim, den Sohn Josias, den König von Juda. Man wird ihn nicht beklagen. Vers 21. Ich habe dir es vorhergesagt, als es noch gut um dich stand, aber du sprachst, ich will nicht hören. Wiederum, wie sehr beschreibt das auch unsere heutige Zeit? Wie viele Parallelen können wir sehen zwischen dem, was in Juda und Jerusalem geschah, und dem, was wir heute erleben? Wir sehen es überall um uns herum. Er sagte, Vers 21, ich habe dir es vorhergesagt, aber du sprachst, ich will nicht hören. So hast du es dein Lebtag getan, dass du meiner Stimme nicht gehorchtest. Alle deine Hirten weitet der Sturmwind, und deine Liebhaber müssen gefangen fort. Ja, nun bist du zu Spott und zu Schanden geworden, um aller deiner Bosheit willen. Jojakim war der böse König, der geglaubt hatte, er könne die Prophezeiungen Jeremias loswerden, indem er die Schriftrolle, auf der sie standen, zerriss und verbrannte. Nun, sie wurden einfach nochmal geschrieben. Aber er wollte nicht wirklich hören, was Gott zu sagen hatte. Er rebellierte gegen König Nebukadnezar in seinem 3. Regierungsjahr. Und das führte zu der Belagerung, bei der Daniel und seine Freunde nach Babylon gebracht wurden. Es war also keine bequeme Zeit für Jeremia, damals zu leben. Er erlebte Belagerungen, wo fremde Armeen die eigene Stadt umzingeln. Keine lustige Zeit, das zu erleben, stimmt's? Geschwister, was erwartet uns in unserer Zukunft? Denn in diese Richtung steuert auch unser Land. Darauf richtet sich unsere Botschaft. Nach Jojakims Tod regierte Jojachin an seiner Stelle, der auch Konja hieß. Er regierte nur 3 Monate lang und war auch böse. Während seiner Regierung kam Nebukadnezar erneut nach Jerusalem und belagerte die Stadt wieder. Er sagte in Vers 24, So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn Konja, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand, so wollte ich dich doch abreißen und in die Hände derer geben, die dir nach dem Leben trachten und vor denen du dich fürchtest. In die Hände Nebukadnezars, des König von Babel und der Chaldäer. Und ich will dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land treiben, das nicht euer Vaterland ist. Dort sollt ihr sterben. Ein weiterer König wurde also vom Thron entfernt. Zu dieser Zeit war Jeremia Anfang 50. Er predigte immer noch dieselbe Botschaft, sprach immer noch von der Zerstörung Jerusalems. Seit 30 Jahren. Können Sie sich das vorstellen? Manche von Ihnen können sich das vorstellen. Denn sie sind ein Teil des Werks, das dies ebenfalls schon 30 Jahre getan hat. Sogar 40 und 50 Jahre, stimmt's? Wir können sehen, wie er sich gefühlt haben muss. Ein weiterer König, der letzte König Zedekia, kam auf den Thron. Er war ebenfalls böse, aber er war auch ein schwacher König. 2. Chronik, Kapitel 36 und Vers 11. Schlagen Sie das bitte auf. 2. Chronik, Kapitel 36 und Vers 11. Hier sehen wir die Geschichte Zedekias und den Sturz Zedekias. 2. Chronik 36 und Vers 11. 21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Würden Sie gerne in Jeremias Haut stecken? Die Zustände werden schlechter und schlechter und schlechter. Und sie machen weiter und es wird schlimmer. Die Menschen verlassen Gottes Wege mehr und mehr und mehr, versündigten sich noch mehr mit all den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Und dann lesen wir von der Einnahme Jerusalems und wie es keine Gnade für die Einwohner mehr gab. Sie nahmen alle Schätze aus dem Haus Gottes und verbrannten das Haus Gottes. Ein schreckliches Ende für die Nation, die Gott in dieses herrliche Land gebracht hatte, das heilige und schöne Land. Aber wegen ihrer Sünden wurden sie herausgerissen. Und während dieser letzten Belagerung, in der Jerusalem eingenommen wurde, muss Jeremia in den 60ern gewesen sein. Er hatte also sein ganzes Leben als Erwachsener damit verbracht, seine Nation zu warnen wegen der Sünden und der bevorstehenden Züchtigung. Er hatte gesehen, wie seine Nation zu nichts zerfällt. Eine traurige Geschichte. Aber ich glaube, wir können klare Parallelen zu unserer heutigen Zeit finden. Denn was sehen wir heute? Sehen wir nicht denselben Abwärtstrend in unserer Nation? Hier passiert dasselbe. Eine Form der Religiosität, aber keine wirkliche Unterordnung unter Gott. Die Armen werden unterdrückt, Unmoral und Kriminalität nehmen zu und so weiter. Wissen Sie, auf vielfältige Weise war Jeremias Leben ein schweres Leben. Man nennt ihn den weinenden Propheten, denn er sorgte sich um die Menschen. Und er weinte, er vergoss Tränen wegen Jerusalem und fühlte sich schlecht wegen dem, was in Jerusalem geschah. Und wir fühlen uns auch schlecht und sind traurig wegen dem, was geschehen wird. Und dennoch, wenn wir sein Leben betrachten, gibt es auch viel Ermutigendes. Denn er hat durchgemacht, was wir durchmachen werden. Sehen wir uns ein paar Lehren an, die wir aus Jeremias Leben ziehen können, aus dem Leiden, das er erlebte. Und dennoch harrte er aus und hielt durch bis ans Ende, war treu im Glauben, überlebte und bewirkte sogar in schwierigen Zeiten etwas. Nummer 1, die erste Lektion, die wir von Jeremia lernen können, ist: Schätzen Sie Ihre Berufung. Schätzen Sie Ihre Berufung. Gehen wir zurück zu Jeremia Kapitel 1 und lesen wir Vers 4, wo wir begonnen haben. Jeremia Kapitel 1 und Vers 4. Erinnern Sie sich, wie Jeremia als junger Mann berufen wurde, um eine sehr schwierige Aufgabe zu erledigen. Es heißt in Vers 4, und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Das ist nichts für mich. Ich will diese Last nicht. Ich will diese Aufgabe nicht haben, vielen Dank. Ich möchte lieber aussetzen. Der Herr sprach aber zu mir, Vers 7, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Habe nicht Angst vor ihrer Reaktion. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Es war eine Botschaft der Zerstörung, aber auch eine Botschaft des Wiederaufbaus und des Wiederanpflanzens. Wissen Sie, Jeremia war nicht dumm. Er wusste, was geschehen wird. Er wusste von den sehr schwierigen Zeiten, die ihn bevorstehen würden. Er wusste, wohin die Gesellschaft steuern würde. Und er wusste, dass er einen Anteil daran haben würde, sie zu Fall zu bringen. Das klingt nicht wie ein lustiger Job, oder? Aber er sah auch eine Gelegenheit, die Gott ihm gegeben hatte, eine erstaunliche Berufung zu erfüllen, Teil von etwas zu sein, das wirklich wichtig war, Teil derjenigen gewesen zu sein, die die Nation gewarnt hatten, die versucht hatten, deren Aufmerksamkeit zu erwecken. Und manche hörten zu, manche reagierten. Wie wir erwähnt haben, Männer wie Daniel haben zugehört und haben auf diese Worte geachtet. Er schrieb auch an die Gefangenen in Babylon. Schlagen wir Jeremia Kapitel 29 und Vers 4 auf. Der Punkt ist, Jeremia schätzte seine Berufung. Er schätzte die Gelegenheit, dass Gott ihm in schwierigen Zeiten eine Gelegenheit gegeben hat, Teil von etwas sehr Großem zu sein, ein Teil der Lösung zu sein und ein Teil dessen zu sein, andere Menschen zu ermutigen, die diese Ermutigung auch gebraucht haben. Es ist interessant, er schrieb diesen Brief an die Leute, die bereits in die Gefangenschaft geführt worden waren. Jeremia Kapitel 29 und Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Weil Jeremia seine Berufung akzeptiert hatte, hatte er die Gelegenheit, andere zu ermutigen. auch in sehr schwierigen Zeiten. Selbst in Zeiten der Gefangenschaft. Können Sie sich das vorstellen? Stellen Sie sich vor, was diese Menschen durchmachten. Sie waren aus ihrer Heimat entwurzelt worden und wurden von den Babyloniern in Gefangenschaft geführt. Und dennoch, weil Jeremia seine Berufung geschätzt hatte, hat er die Gelegenheit, andere zu ermutigen. Vers 7, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Vers 10, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Geschwister, auch uns stehen sehr dunkle Zeiten bevor, stimmt das nicht? Und dennoch, wegen der Berufung, die uns gegeben wurde, haben Sie und ich eine Gelegenheit, eine Stimme zu sein, ein Teil der Stimme zu sein, die eine Ermutigung ausspricht, für all diejenigen, die zuhören. Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ist es nicht ironisch, dass eine der schönsten, ermutigendsten und inspirierendsten Passagen der Bibel von einem Mann geschrieben wurde, der in einer Gesellschaft lebte, die vor dem Zusammenbruch stand? Und er schrieb an Leute, die in Gefangenschaft waren, deportiert in ein anderes Land. Er sagte, meine Gedanken, die Gedanken Gottes, sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Geschwister, uns steht eine Zeit der Furcht und des Zweifelns bevor. Selbst allgemeine Beobachter erkennen und sagen, dass dunkle Wolken am Horizont zu sehen sind. Werden wir unsere Gelegenheit verpassen, eine Stimme der Ermutigung zu sein? Wir haben eine Berufung, jeder einzelne von uns, der getauft wurde und herangezogen, berufen wurde, in unserer Zeit ein Teil der Lösung zu sein. Schlagen wir Matthäus Kapitel 5 und Vers 13 auf. Matthäus Kapitel 5 und Vers 13. Wird es schwierig sein, unsere Berufung zu erfüllen? Sicherlich. Aber wird es auch erstrebenswert sein, ein Licht der Orientierung zu sein, eine Quelle der Hoffnung für andere? Matthäus 5 und Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, sagte Christus. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Wissen Sie, jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen, oder? Jetzt ist nicht die Zeit, ängstlich zu sein, sondern vorwärts zu gehen und unsere Berufung zu schätzen. So wie Jeremia es tat. Schätzen wir unsere Berufung und die Chance, die wir haben, einen anderen Weg zu zeigen. Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wann wird ein Licht mehr gebraucht als in dunklen Zeiten? Wissen Sie, während der Niedergang sichtbar wird, während unsere Gesellschaft auf den absoluten Zusammenbruch zusteuert, wie es damals in Jerusalem war, wann wäre eine bessere Zeit für Gottes Volk, eine Quelle der Hoffnung und des Lichts zu sein? Denn damit erfüllen wir unsere Berufung. Wir mögen denken, dass wir nicht so wichtig sind, aber kollektiv als Gemeinde tun wir, was Jeremia sagte. Wir sind eine Quelle des Lichts und der Hoffnung für die Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was für eine Gelegenheit! Was für eine Gelegenheit! Beachten Sie Matthäus Kapitel 25 und Vers 14. Hier ist eine andere Stelle, die wir oft lesen, wo Christus zu seinen Jüngern sagte, Matthäus Kapitel 25, Vers 14, denn es ist wie mit einem Menschen, der aus des Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Keine schlechte Parallele zu unserer Zeit, stimmt's? Was werden wir mit den Zentnern machen, die uns gegeben wurden? Viele Menschen haben Angst. Sie sind bereit, ihre Ersparnisse in der Erde zu vergraben, weil niemand mehr weiß, wo das Geld heute noch sicher ist. Und doch ist uns etwas gegeben, nicht Geld in diesem Zusammenhang, aber die Gelegenheit, ein Teil von Gottes Werk zu sein. Die Frage ist, welche dieser Personen beschreibt uns am ehesten? Schätzen wir unsere Berufung? Manchmal gibt es in finanziell schwierigen Zeiten gute Chancen zu investieren, wenn man sie sieht. Nun, hier rede ich jetzt aber nicht von Finanzen, sondern unsere beste Investition ist es, unsere Zeit, Anstrengungen, Gedanken und Kräfte genau hier zu investieren, in unsere Berufung, um in der heutigen Zeit ein Diener Gottes zu sein. Vers 19. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zehnten empfangen hatte, und legte weitere 5 Zehnten dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zehnten anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zehnten gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Wir kennen den Rest der Geschichte. Er machte dasselbe mit dem, der 2 Zehntner verdient hatte, bevor schließlich der kam, Vers 24, der 1 Zehntner erhalten hatte, und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zehntner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber wissen Sie, Gott will seine Investition nicht zurückbekommen. Er will, dass wir wachsen, stimmt's nicht? Er will, dass wir unsere Berufung erfüllen. Die Frage ist, Geschwister, erfüllen wir unsere Berufung? Schätzen wir unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat? Es ist interessant, dass Jeremia erst Anfang 20 war, als er seine Berufung erhielt. Uns wurde ein großes Werk anvertraut. Diejenigen von Ihnen, die jetzt Anfang 20 sind, oder ein paar Jahre jünger, unterschätzen Sie Gott nicht. Jeremia hat eine entscheidende Rolle gespielt in sehr schwierigen Zeiten seiner Nation. Und Gott kann Sie ebenso gebrauchen. Nummer 2. Eine weitere Lektion aus Jeremia. Nummer 2. Wir werden Opfer bringen müssen. Wir werden Opfer bringen müssen. Nur weil wir eine wichtige Berufung erhalten haben, weil wir eine Gelegenheit erhalten haben, um zu dienen und ein Licht, eine Quelle der Hoffnung zu sein für die Gesellschaft um uns, während sich die Situation immer weiter verschlechtert, heißt das nicht, dass wir nicht einen Preis zahlen müssen. Schlagen wir auf Jeremia Kapitel 16, Vers 1. Jeremia Kapitel 16, Vers 1. Sind wir bereit, Opfer zu bringen? Wir wissen, dass wir es müssen. Wir wissen, dass uns gesagt wurde, dass wir es müssen. Wir wissen, dass wir diese Verpflichtung eingegangen sind, diejenigen von uns, die getauft wurden. Wir haben uns verpflichtet, alles zu opfern, stimmt? Aber es dann tatsächlich zu tun, das ist etwas anderes. Um unsere Berufung zu erfüllen, während die Gesellschaft um uns herum zerfällt, das wird Opfer erfordern. Beachten Sie Jeremia Kapitel 16 und Vers 1. Schauen Sie das Opfer, das Jeremia erbracht hat. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort. Und plötzlich klingt dieser Auftrag schon nicht mehr so toll, stimmt's? Ein Prophet des Herrn zu sein, bedeutete, dass er nicht heiraten sollte. Nun, diejenigen von Ihnen, die im heiratsfähigen Alter sind, das wäre ein Opfer, stimmt's nicht? Könnte es sein, dass manche von uns solche Opfer bringen müssen, bevor alles vorbei ist? Wir wissen es nicht. Nun, warum sagte Gott zu Jeremia, dass er keine Frau nehmen sollte? War das nur reine Schikane? Wollte er nur nicht, dass Jeremia die Segnungen einer Familie erlebt, Kinder zu haben und Enkel zu erleben? Nein, natürlich nicht. Es hat einen sehr praktischen Grund. Vers 3. Denn so spricht der Herr von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, und von ihren Müttern, die sie gebären, und von ihren Vätern, die sie zeugen in diesem Lande. Sie sollen an bösen Krankheiten sterben und nicht beklagt noch begraben werden, sondern sollen Dung werden auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen, und ihre Leichname sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraße werden. Das war die Realität, das sollte damals geschehen. Und Gott sagte zu Jeremia, weißt du, es wird einfacher für dich sein, wenn du keine Familie hast. In einem Rückblick im Buch der Klagelieder beschreibt Jeremia, was er damals sah. Was geschieht bei einer Belagerung, Geschwister? Was wird in unserer Nation geschehen? In den israelitischen Nationen auf der ganzen Welt, die durch die große Bedrängnis gehen müssen. Sehen Sie, was geschieht in einer Zeit der Gefangenschaft, der Hungersnot und des Hungertods. Klagelieder Kapitel 4 und Vers 4. Dort heißt es, dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Gaumen vor Durst. Die kleinen Kinder verlangen nach Brot und niemand ist da, der es ihnen bricht. Was bricht einem das Herz mehr, als wenn man Kinder hat und keine Möglichkeit hat, ihnen etwas zu essen zu geben? Das ist die Zeit, die Jeremia miterlebte. Und das ist auch die Zeit, die prophezeit ist für unsere Länder. Wissen Sie, zu der Zeit, als das alles geschehen war, hat Jeremia wahrscheinlich auch besser verstanden, warum Gott damals gesagt hatte, es ist besser, wenn du nicht heiratest. Vers 8, nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze. Dort spricht es von den Sterbenden und den Toten auf den Straßen. Dass man sie auf den Gassen nicht erkennt, ihre Haut hängt an den Knochen und sie sind so dürr wie ein Holzscheit. Den durch Schwert erschlagenen ging es besser als denen, die vor Hunger starben. Die verschmachteten und umkamen aus Mangel an Früchten des Ackers. Es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten. In dem Jammer der Tochter meines Volks. Das Unglaubliche war geschehen. Und jetzt? Wie groß war das Opfer jetzt, das Jeremia erbracht hatte? Dass Jeremia keine Familie hatte. Geschwister, der Punkt ist, dass wir in der Zeit leben, in der wir eben leben. Wir können sie nicht wegwünschen. Das können wir einfach nicht. Und es wird Opfer geben müssen. Wir wissen nicht, was für Opfer es sein werden. Sie wissen nicht, was Gott von ihnen verlangen wird, dass sie es tun. Ich weiß nicht, was Gott von mir verlangt, dass ich es tue. Aber wir müssen auf seinen vollkommenen Willen vertrauen, dass er das Beste kennt, dass sein Wille vollkommen ist und dass seine Gnade vollkommen ist. Und wenn er sagt, dass wir etwas gehen lassen müssen, dann weiß er warum. Es könnte sein, dass es um die Ehe geht oder darum, Kinder zu haben oder auch nicht. Und wir verstehen, dass es eine Stelle im Neuen Testament gibt, wo es heißt, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit, wenn es darum geht, an den Ort der Sicherheit zu gehen. Das ist einfach eine Realität. Das wird es dann einfach schwieriger machen. Nun, für meinen Teil bin ich natürlich froh. Vor einigen Jahren gab es viele, die gedacht haben, es ist keine Zeit mehr, Kinder zu haben. Das war vor etwa 40 Jahren. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern damals nicht dachten, es ist Zeit, keine Kinder mehr zu haben. Sonst wäre ich heute nicht hier. Also, wir sagen nicht, dass es jetzt keine Zeit mehr ist, Kinder zu kriegen. Der Punkt ist, dass eine solche Zeit kommen kann, wenn solche und ähnliche Dinge ein Opfer sind, das wir bringen müssen. Aber wir sind dazu berufen worden, Opfer zu bringen. Schlagen wir 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 12 auf. Diejenigen von uns, die sich verpflichtet haben, Christus als unseren Erlöser anzuerkennen, die wir seinen Tod angenommen haben, um unsere Sünden zuzudecken, wir haben unser Leben bereits aufgegeben, ist es nicht so? Und wir haben ihm damit gesagt, dass wir bereit sind, diese Opfer zu bringen. Dass wir bereit sind, jedes Opfer zu bringen. 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seine Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Wissen Sie, unsere Gesellschaft heute ist nicht besonders gut darin, Opfer zu bringen. Haben Sie das schon bemerkt? Wir sind es einfach nicht gewöhnt. Wir sind vielmehr gewöhnt, zu sagen, ich will es, ich habe es. Ich sehe, ich esse. Stimmt's? Wir sind nicht gewöhnt, uns etwas vorzuenthalten. Etwas, was wir wollen. Aber wenn wir unsere Berufung erfüllen wollen, dann müssen wir Opfer bringen. Matthäus Kapitel 19 und Vers 23. Wiederum, wir kennen nicht alle Wege, die wir gehen müssen. Aber wir müssen uns dafür vorbereiten. Denn diese Zeit kommt. Wir brauchen deswegen nicht entmutigt zu sein. Aber realistisch müssen wir sein. Matthäus Kapitel 19 und Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern. Das ist die Zeit, nachdem der reiche Jüngling zu Jesus kam und gesagt hat, er sei bereit, alles aufzugeben, aber er hat es nicht getan. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Sie sagten, ja, wenn dieser reiche Jüngling es nicht kann, wer kann es denn dann? Dieser hatte doch schon alles erreicht. Und dann sagte Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Was auch immer Sie und ich werden opfern müssen. Wenn wir Gott nahe sind, dann werden wir dazu fähig sein. Aber der Punkt ist, wir müssen bereit sein, wir müssen gewillt sein. Vers 27, da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und jeder, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Diejenigen, die Opfer gebracht haben, wie Jeremia, aufgrund der Zeit, in der sie lebten. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Als Teil der Überlebensstrategie und um in der Zukunft voranzukommen, werden wir Opfer bringen müssen. Eine andere Lektion von Jeremia, das ist Nummer 3. Vertreten Sie einen Standpunkt. Vertreten Sie einen Standpunkt. Sie wissen alle, dass es Zeiten gibt, in denen man seinen Standpunkt klar machen muss. Es gab einmal ein Lied, wo es hieß, wer nicht für etwas steht, wird für irgendetwas fallen. Es gibt Zeiten, wo wir nicht länger am Rand sitzen können und Zuschauer sein können. Wir haben eine Entscheidung zu fällen. Jeremia sah sich solchen Situationen gegenüber. Und auch andere. Beachten Sie in Jeremia Kapitel 38 und Vers 1. Gegen Ende des Wirkens von Jeremia gibt es eine interessante Geschichte über König Zedekia. Jeremia Kapitel 38, Vers 1. Das war die Zeit, als die Stadt Jerusalem zum letzten Mal belagert wurde. Jeremia war bereits einmal im Gefängnis gewesen, er war bereits zuvor gefangen genommen worden, aber hier stand es ihm wieder bevor. So war sein Leben. Das war seine Bestimmung. Über 40 Jahre lang opferte er sein Leben, um seine Berufung zu erfüllen, um das Ziel zu erreichen, um seinen Auftrag zu erledigen. Jeremia Kapitel 38, Vers 1. Es hörten aber Shephatja, der Sohn Matans, und Gedalia, der Sohn Paschurs, und Juhal, der Sohn Schelemjas, und Paschur, der Sohn Malkias, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete. So spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben, und wird sein Leben wie eine Beute davonbringen. Denn so spricht der Herr, diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel, und es soll sie einnehmen. Da sprachen die Oberen zum König, das ist König Zedekia, lasst doch diesen Mann töten. Denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind, in dieser Stadt den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was zum Unheil dient. Der König Zedekia sprach, siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch. Dann nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die am Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Nun haben wir vor kurzem nicht gerade über Opfer gesprochen, nicht zu wissen, was wir vielleicht aufgeben müssen. Manchmal ist es unser Komfort, wenn man in eine Zisterne hinabgelassen wird, wo es kein Wasser, sondern Schlamm gibt. Nun, er war nicht tot, aber wenn man ihn dort zurückgelassen hätte, wäre er gestorben. Er erfüllte seine Berufung, und das war keine lustige Zeit. Aber er hatte sein Leben Gott übergeben, damit er es gebrauchen konnte, wie er möchte. Er wurde gerettet, aber schauen Sie, was danach geschah. Vers 13. Wir überspringen hier ein bisschen. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken, und so blieb Jeremia im Wachthof. Und dann? Vers 14. Und der König Zedekia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen, unter den dritten Eingang am Hause des Herrn. Und der König sprach zu Jeremia, ich will dich etwas fragen, verbirg mir nichts. Nun versetzen Sie sich für einen kurzen Moment in die Lage von Jeremia. Er könnte sich gedacht haben, ja klar. Das letzte Mal, als ich dir was gesagt habe, da wurde ich in eine Zisterne geworfen und steckte bis zum Hals im Schlamm. Du willst, dass ich dir nochmal das Wort Gottes sage? Keine Chance. Du kommst zu mir, um nach Rat zu fragen. Vers 15, Jeremia sprach zu Zedekia, sage ich dir etwas, so tötest du mich doch. Gebe ich dir aber einen Rat, so gehorchst du mir nicht. Da hat Jeremia doch ein bisschen gezögert. Warum? Weil Zedekia schwankend war in seiner Einstellung. Er war schwach. Er ging in eine Richtung und dann plötzlich in eine andere Richtung. Erst sagte er, würde das Richtige tun, und dann zog er sein Wort wieder zurück. Man wusste nie genau, was er tun würde. Man konnte sich nicht auf sein Wort verlassen. Er vertrat nie einen Standpunkt. Das ist der Punkt. Vers 16. Da schwor der König Zedekia dem Jeremia heimlich und sprach, so wahr der Herr lebt, der uns dies Leben gegeben hat. Ich will dich nicht töten, noch den Männern in die Hände geben, die dir nach dem Leben trachten. Und Jeremia sprach zu Zedekia, Okay, ich sage dir, was der Herr mir für die letzten 40 Jahre aufgetragen hat zu sagen. Sie sehen, Jeremia war beständig. Er hatte für 40 Jahre und länger dasselbe gesagt und dasselbe getan. Er sagte, okay, ich sag's dir nochmal. So spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels. Wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben. Schau, hier zeige ich dir den Ausweg. Das ist der Weg, der wieder zum Wohlstand führt. Und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben. Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Chaldäern in die Hände gegeben und sie werden sie mit Feuer verbrennen. und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen. Er dachte sich, okay, das ist klar und deutlich, vielleicht trifft Sedekia jetzt die richtige Entscheidung. Vers 19, der König Sedekia sprach zu Jeremia, nun, das kann ich nicht tun, ich habe Angst vor den Juden. Ich habe aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen. Ich habe Angst davor, was die Menschen sagen werden, wenn sie mich zu den anderen Gefangenen führen. Ich habe Angst davor, was die Leute denken. Geschwister, was für große Ereignisse hängen doch von so kleinen persönlichen Unsicherheiten ab? Von Furcht und von Sorgen, was andere Leute denken könnten. Sedekia lehnte es ab, einen Standpunkt zu vertreten. Er wollte eine Randfigur bleiben. Wie steht es mit unserem Leben? Gibt es Bereiche in unserem Leben, die wir Gott vorenthalten, wo wir nicht bereit sind, alles für Gott zu geben, uns wirklich zu verpflichten zu dieser Lebensweise und den Randbereich zu verlassen? Wissen Sie, auf die eine oder andere Weise werden wir uns entscheiden müssen, ob wir alles geben oder eben nicht. Und wenn man keine Entscheidung trifft, hat man auch schon eine Entscheidung getroffen, stimmt es nicht? Und das ist es, was Sedekia getan hat. Jeremia bat Sedekia inständig, eine Entscheidung zu treffen. Jeremia sprach, man wird dich nicht übergeben. Bitte, gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde. So wird's dir wohl gehen und du wirst am Leben bleiben. Tu das nicht, halte dich nicht zurück, hab einfach Vertrauen. Vertraue einfach auf das, was Gott gesagt hat. Du kannst dich Gott anvertrauen und wirst deinen Lohn dafür bekommen. Mach nur diesen einen Schritt. Vers 21, wirst du aber nicht hinausgehen, so ist dies das Wort, das mir der Herr gezeigt hat. Siehe, alle Frauen, die noch vorhanden sind im Haus des Königs von Juda, werden zu den Obersten des Königs von Babel hinaus müssen. Und sie werden dann sagen, ach, deine guten Freunde haben dich überredet und in ihre Gewalt gebracht und in den Sumpf geführt und lassen dich nun stecken. Jeremia zog den letzten Trumpf aus dem Ärmel. Er sagte ihm, sogar die Frauen werden sich über dich lustig machen. Sie werden sich lustig machen und sagen, du hattest nicht den Mut, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Vers 23, ja, alle deine Frauen und Kinder werden hinaus müssen zu den Chaldäern. Und du selbst wirst ihren Händen nicht entgehen, sondern du wirst vom König von Babel ergriffen und diese Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Es war seine Entscheidung. Das Traurige an der Geschichte ist, dass Sedekia sich nicht durchringen konnte, eine Entscheidung zu treffen. Geschwister, wie steht es mit uns? Es wird Zeiten geben in der Zukunft, wo wir einen Standpunkt vertreten müssen. Und wie steht es mit genau jetzt und heute? Gehen wir jetzt und heute eine Verpflichtung ein? Tun wir die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie heute schon tun sollen? Oder zögern wir? Sitzen wir nur als Zuschauer an der Seitenlinie? Wir können nicht für immer an der Seitenlinie sitzen, oder? Wir müssen unsere Berufung schätzen. Wir müssen Opfer bringen. Wir müssen einen Standpunkt vertreten. Nummer 4. Wir müssen einander lieben. Wir müssen einander lieben. Gerade haben wir gelesen, wie Jeremia aus der Zisterne herausgeholt wurde und so dem Tod entkam. Wie ist er entkommen? Vorher haben wir diese Passage übersprungen. Gehen wir zurück zu Jeremia Kapitel 38 und Vers 6. Jeremia 38 und Vers 6. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohns, die am Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Als aber Ebed-Melech, der Moor, ein Kämmerer in des Königs Haus, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte, und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach, mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König Ebed-Melech den Mohren, nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia, lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof. Jeremia wurde von jemandem aus dem Gefängnis geholt, der wusste, was er getan hatte, und zu schätzen wusste, was er getan hatte. Und vielleicht bestand zwischen den beiden sogar eine freundschaftliche Beziehung. Wir wissen es nicht. Was ist der Punkt? Nun, in einer Zeit der Unsicherheit, wenn wir Neuland betreten, wissen wir nicht, wie sehr wir einander brauchen werden. Wir wissen nicht, wie sehr wir in Zukunft voneinander abhängig sein werden, stimmt's? In der Apostelgeschichte lesen wir von der frühen Gemeinde, die ihre Ressourcen zusammenlegte, um sich gegenseitig zu helfen. Es könnte sein, dass wir eines Tages diesen Punkt erreichen. Manche haben sogar ihren Besitz verkauft, um anderen zu helfen. Vielleicht müssen wir das in Zukunft auch tun. Wir wissen es nicht. Aber es könnte geschehen. Nun, warum ist das von Bedeutung? Weil für die Endzeit, wenn die Menschen sich am meisten gegenseitig bräuchten, prophezeit ist, dass die Liebe erkalten wird. Schlagen wir auf Maleachi Kapitel 3 und Vers 16. Maleachi Kapitel 3 und Vers 16. Wir werden einander brauchen. Das ist die Lehre, die wir im Buch Jeremia erkennen. Maleachi 3 und Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösteten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen denken. Interessant. Beachten Sie die Verbindung zwischen Gott fürchten und miteinander reden und sich trösten. Darin wird ausgedrückt, dass die Glaubensgeschwister gerne miteinander gesprochen haben. Sie waren gerne in Gemeinschaft zusammen und hatten Freude an der Gemeinschaft. Freude daran, einander kennenzulernen, Zeit miteinander zu verbringen. Das ist wirklich ein bemerkenswerter Zusammenhang. Würden Sie den nicht sagen? Vers 17. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohns erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. In schwierigen Zeiten brauchen wir einander umso mehr. Und wir wissen nicht, wie schwierige Zeiten für uns noch werden. Wir werden einfach füreinander da sein müssen. Bauen wir jetzt schon Beziehungen auf, Beziehungen, die uns in der Zukunft helfen? Wissen Sie, manche unserer Geschwister in Übersee befinden sich bereits jetzt in solchen Situationen. Wir haben von manchen Dingen gehört, die in Martinique geschehen. Eine der Mitglieder schreibt im Wochenbericht, ich lese es einfach vor, seit 11. Februar stehen wir jetzt ohne Treibstoff da, der Kühlschrank wird leer. Banken und Supermärkte sind geschlossen. Tankstellen stehen unter staatlicher Kontrolle. Die Schulen sind seit 5. Februar geschlossen und bleiben zumindest bis 2. März zu. Es gibt allerdings Solidarität unter den Menschen, die Produkte und Dienstleistungen untereinander tauschen. Ich gebe den Kindern in der Nachbarschaft Englischunterricht, eine Frau gibt Mathematikunterricht, eine andere teilt ihr Gemüse aus dem Garten, wieder eine andere das Obst ihrer Bäume. Dass Wasser und Strom abgestellt wurden, beunruhigt uns am meisten. Wir leben von Tag zu Tag, wie in Zeitlupe, und unsere Hauptsorge ist die Planung der Mahlzeiten, da wir bereits auf unsere Notreserven für Wirbelstürme zugreifen. Manche unserer Geschwister sind schon jetzt solchen Situationen ausgesetzt, wo man sich gegenseitig helfen muss, wo sich Nachbarn untereinander helfen, nur um zu überleben. Geschwister, was ist mit uns? Wie steht es mit uns in diesem Raum? Wie steht es mit denen, die diese Aufnahme später in den örtlichen Gemeinden hören? Was tun wir heute, um Beziehungen zu pflegen, die genau das sein können, was wir in der Zukunft brauchen? Wissen Sie, manchmal mögen wir die Gemeinschaft untereinander als zusätzliche Option betrachten. Aktivitäten, das ist nichts für mich. Das ist nicht so mein Ding. Warum organisieren die örtlichen Pastoren Aktivitäten? Warum schaffen sie Gelegenheiten, damit wir zusammen sein können? Was ist der Zweck? Haben Sie jemals darüber nachgedacht? Wir hatten letztes Wochenende eine Talentshow und hatten wirklich viel Spaß dabei. Wir hatten eine schöne Zeit. Aber was war der Zweck der Talentshow? War es, Musik zu haben oder Gesang oder Sketche? Oder Instrumentalmusik? War es den Kindern eine Möglichkeit für einen Auftritt zu geben? War es den Älteren eine Möglichkeit zu geben, aufzutreten? Warum haben wir es getan? War es, weil diese Prediger so viel freie Zeit haben und einfach etwas brauchen, um sich zu beschäftigen, damit ihnen nicht langweilig wird? Warum haben wir es getan? Oder war es zu dem Zweck, dass Menschen sich näher kennenlernen können? Ehrlich gesagt, die Talentshow an sich ist ohne Bedeutung. Ich meine, tut mir leid für alle, die aufgetreten sind. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, Herr Crespo, tut mir leid. Die Veranstaltung an sich war bedeutungslos. Was haben wir getan? Wir haben die Familie zusammengebracht, stimmt's? Sodass wir uns besser kennenlernen können, dass wir schöne Erlebnisse und unser Leben miteinander teilen können. Wozu? Weil wir das brauchen. Und wir wissen nicht, wie viel mehr wir das in Zukunft noch brauchen werden. Jeremia wurde öfters von anderen gerettet, durch die Beziehungen, die er hatte, durch die Freunde, die er hatte. Und in entscheidenden Momenten haben sie ihm geholfen. Uns stehen schwierige Zeiten bevor. Wir können Ermutigung aus dem erhalten, was er tat. Er schätzte seine Berufung. Er verstand den Zweck dessen, dass man Opfer bringt. Er vertrat seinen Standpunkt, auch in schwierigen Zeiten, und hörte nicht auf, andere zu lieben. Nummer 5. Wir müssen an Gott glauben und auf ihn vertrauen. Dies sind alles einfache Punkte, nicht sehr komplex, aber einiges schwerer zu praktizieren. Wir müssen an Gott glauben und auf ihn vertrauen. Ist es nicht interessant, Jeremia Kapitel 17 und Vers 9, manche der deutlichsten Beschreibungen des menschlichen Herzens und dessen, was wir tun müssen, um wirklich voranzukommen, um wirklich den Test zu bestehen, damit wir es schaffen, damit wir unserer Berufung gerecht werden, stehen im Buch Jeremia, geschrieben von einem Mann, der direkt erlebte, was eine schwierige Situation ist, der diese Situation durchstand und der genau wusste, was am nächsten Tag geschehen würde. Jeremia 17 und Vers 9. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wir lesen das oft im Rahmen der Selbstprüfung, wenn sich das Passa nähert, und wir sollen das auch, aber was ist der wirkliche Punkt? Ist es, dass wir so verdorben sind, dass Gott uns einfach nicht gebrauchen kann? Dass wir so schlecht sind, dass wir einfach nicht erlöst werden können? Natürlich nicht. Das ist nicht die Bedeutung. Lesen wir zurück in Vers 1 von Jeremia Kapitel 17. Dort heißt es, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Mit anderen Worten, so viel Sünde war so tief eingegraben, dass es schwierig für Gott wurde, überhaupt da durchzukommen. Und deswegen warnte er uns, lasst das nicht geschehen. Verlasst euch nicht auf euch selbst. Verlasst euch auf Gott. Vers 5. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, in unfruchtbarem Lande, wo niemand wohnt. Wissen Sie, wir haben keine Möglichkeit, uns von den schwierigen Zeiten, die kommen werden, zu isolieren. Durch unsere Klugheit, durch unsere Fähigkeiten, durch unsere Intelligenz oder unsere Methoden. Letztendlich müssen wir auf Gott vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen. Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Vertrauen wir also schon jetzt auf Gott? Denn Sie wissen, es wird immer und immer wichtiger, dass wir das tun. Wir wissen, wo alles hinführt. Achten wir jetzt auf Gott, dass er unser Leben führen kann? Jeremia Kapitel 10, Vers 23. Jeremia Kapitel 10, Vers 23. Wir geben der Welt diese Botschaft, dass sie bereuen soll, dass sie sich von sich selbst abwenden soll und sich Gott zuwenden soll. Aber zu welchem Grad tun wir es selbst? Leben wir, was wir predigen? Das ist Teil unserer Botschaft des Evangeliums. Aber tun wir es auch selbst? Vers 23 in Jeremia Kapitel 10. Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht. Und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Züchtige mich, Herr, doch mit Maßen und nicht in deinem Grimm, auf dass du mich nicht ganz zunichte machst. Wiederum, wir nähern uns bald dem Passa. Und wir bitten Gott, dass er uns zurechtweist. Wir bitten Gott, dass er uns zeigt, wie wir sind, aber in Geduld und Gnade. Wissen Sie, das ist eine Lektion, die wir von Jeremia gelernt haben. Zu welchem Grade tun wir es, sodass wir sicherstellen können, dass wir auf Gottes Seite sind, wenn die Zeiten schlimmer werden? Das Letzte, was wir betrachten werden, das ist dann Nummer 6. Wenn wir der Nummerierung von Herrn Meredith letzte Woche folgen, ich glaube, er hatte auch 6 Punkte oder 8. Ich glaube 8. Er hatte 8 Punkte, so werde ich heute 6 Punkte haben. Ich werde keine 7 Punkte haben, ich bitte um Entschuldigung. Aber Nummer 6 ist, konzentrieren Sie sich auf die Mission. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. In Jeremia Kapitel 20 gibt es eine interessante Passage, die wir manchmal lesen in Bezug auf unsere Mission. Jeremia war ein Mensch und er war auch Emotionen unterworfen. Er fühlte sich auch manchmal niedergeschlagen. Jeremia Kapitel 20 und Vers 1. Als aber Paschur, ein Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher im Haus des Herrn bestellt war, hörte, wie Jeremia solche Worte weissagte, schlug er den Propheten Jeremia und schloss ihn in den Block am oberen Benjamin-Tor, das am Hause des Herrn ist. Sie sehen, Jeremia musste wieder Opfer bringen. Vers 7. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Jeremia hat seinen Auftrag erfüllt. Aber nachdem dieser Auftrag erfüllt war, brach er zusammen. Er sagte so viel wie, ich weiß nicht, wie ich das noch länger tun kann. Ich werde müde. Ich bin ganz allein. Ich war treu, ich war beständig, ich geriet nicht ins Wanken, aber alles, was ich davon habe, ist Spott. Und ich bin müde. Vers 8, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Ich habe verkündet, dass das Ende nahe ist, dass der Tag der Abrechnung kommt, die Bestrafung für Sünden, und alles, was ich davon hatte, ist, dass Menschen mich nachäfften und sich über mich lustig machten. Und ist es nicht auch heute so? Im Englischen gibt es das Wort Jeremia sogar im Sprachgebrauch, und es bezeichnet einen verrückten Mann, der herumläuft und überall verkündet, das Ende ist nahe, die Welt geht zugrunde. Sogar in der englischen Sprache wird Jeremia noch verhöhnt, noch heute. Er wurde müde, Vers 9. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Ich hab genug. Ich habe eigentlich genug gemacht, vielleicht kann jemand anders jetzt weitermachen. Ich gebe es einfach ab an jemand anderen. Ich ziehe mich einfach zurück, verziehe mich in ein Loch und niemand wird jemals wieder an mich denken. So hat er sich gefühlt. Werden wir uns je so fühlen? Fühlen wir uns gelegentlich so? Wir wissen, dass er nicht in dieser Einstellung verharrte. Denn sein nächster Gedanke war, aber sein Wort ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Als Jeremia sich schwach fühlte, als er müde war und genug hatte, was brachte ihn dazu, weiterzumachen? Die Mission, der Auftrag, den er zu erledigen hatte. Er musste zu Ende bringen, was er begonnen hatte. Herr Derstin sprach davon, dass das Ende besser ist als der Anfang. Was Jeremia anspornte, bis zum Ende weiterzumachen, war, zu beenden, was er angefangen hatte. Vers 10, denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Jeremia hatte keinen Zweifel, er wusste, wessen Kraft er brauchte, wovon er abhing, und das gab ihm Mut und Ausdauer bis ans Ende. Wissen Sie, wir haben auch eine Mission, oder? Wir haben heute den Auftrag, den Menschen die Wahrheit zu sagen, laut zu rufen und nicht innezuhalten, nicht zurückzuhalten. Deshalb sind wir hier. Das ist die Aufgabe der Kirche. Das ist das Werk des Volkes Gottes in der Endzeit, um der Welt eine Warnung zu geben, den Völkern Israels und der ganzen Welt. Es ist nicht immer eine angenehme Botschaft, aber wie könnten wir aufhören, Geschwister? Wie könnten wir aufhören, bevor wir es zu Ende gebracht haben? Da uns Gott doch genau zu diesem Zweck schon jetzt aus der Welt herausberufen hat. Einen Sinn und ein Ziel zu haben, bedeutet so gut wie alles, selbst bei einem Sportteam. Ein Bewusstsein für das Ziel, das es zu erreichen gibt. Hier in Charlotte kennen manche von Ihnen die Carolina Panthers. Vor einigen Wochen erschien ein Artikel mit dem Titel, wie die Saison gerettet wurde. Manche von Ihnen haben von dem Streit gehört, der am Anfang der Saison aufkam, ich glaube es war im August, zwischen Steve Smith und Ken Lucas. Sie waren beim Training und etwas geschah, sodass Steve Smith auf Ken Lucas zuging und ihn ins Gesicht schlug. Er brach ihm die Nase, sodass er einige Zeit ausfiel und Smith wurde für ein paar Wochen suspendiert. Nicht lange danach hatten sie ein Treffen, nur die Spieler, ohne Trainer. Sie wollten sich nur untereinander treffen. Und der Artikel führt aus, Steve Smith sprach zuerst und sprach vor 80 Mitspielern eine emotionale Entschuldigung aus. Lucas sagt, dass er als nächster dran war. Er wusste, dass der Rest des Teams sich nach ihm richten würde. Es gab viele aufgebrachte Menschen, erklärt Lucas. Jeder achtete darauf, wie ich auf die Situation reagieren würde. Ich wusste, dass es sehr wichtig war, dass ich positiv reagieren würde. Alles andere wäre ein Durchstoß in den Rücken des Teams gewesen und hätte die gesamte Saison zunichte gemacht. Aber ich wusste, wir hatten diese Saison etwas Besonderes und ich wollte es nicht aufs Spiel setzen wegen eines einfachen Streits. Wissen Sie, ein Ziel zu haben, selbst wenn es noch so gering ist, wie mit einem Sportteam die Vorrunde zu schaffen, und Sie kamen in dieser Saison auch nicht weiter, ein Ziel zu haben gab Ihnen was? Es gab Ihnen die Fähigkeit, über diese kleinen Ereignisse hinwegzusehen. Ein Ziel und eine Mission zu haben, gab ihnen die Fähigkeit zu sagen, schau, ich vergebe dir. Ich blicke nach vorn. Wie mächtig ist es, Geschwister, dass wir eine Mission haben, wenn uns ansonsten persönliche Angelegenheiten zu Fall bringen könnten. Wir nähern uns schon bald dem Passa. Und es hilft, dass wir uns konzentrieren auf unseren Auftrag. Das treibt uns, das bringt uns voran und deswegen sind wir berufen worden. Wissen Sie, am Vorabend der Invasion der Amerikaner in Europa, sprach General Patton vor der 3. Armee, um sie zu motivieren, und was sagte er? Er sagte, es wird Opfer geben, manche werden sterben, und er sagte, jeder muss einmal sterben, Und er sagte weiter, es wird Schwierigkeiten geben, aber der Schlüssel ist, dass ihr zusammenhaltet und einander helft. Und am Ende sagte er, und ich werde das etwas zusammenfassen und etwas schönere Worte gebrauchen, wegen des gemischten Publikums hier, das ist eine Version, wie er es sagte. Der General hielt inne, ließ seinen Adlerblick über den Horizont wandern und sagte mit Stolz, da ist etwas Großes, was ihr Männer alles einmal sagen könnt, wenn dieser Krieg vorbei ist, wenn ihr wieder daheim seid. Ihr werdet dann dankbar sein, dass in 20 Jahren, wenn ihr am Kamin sitzt und euren Enkel auf dem Schoß habt und der euch fragt, was ihr im Zweiten Weltkrieg getan habt, ihr nicht verlegen räuspern müsst und dann sagen müsst, nun, dein Opa hat Erde geschaufelt in Louisiana. Tut mir leid für die unter Ihnen, die von Louisiana sind. Nein, ihr könnt ihm direkt in die Augen blicken und sagen, mein lieber Enkel, dein Enkel war ein Teil der 3. Armee, die unter George E. Patton gedient hat. Geschwister, eines Tages werden wir zurückblicken. Wir werden dann zurückblicken auf die schwierigen Zeiten, die jetzt noch vor uns liegen. An was werden wir uns erinnern, wenn wir dann zurückblicken? Was werden wir darüber denken? Wir kämpfen nicht im Zweiten Weltkrieg, aber wir befinden uns in einem Krieg. Eines Tages wird das alles vorbei sein. Und dann können wir mit Zufriedenheit sagen, dass wir alles getan haben, was wir konnten, um eine Generation vorzubereiten, um unsere Berufung zu erfüllen, obwohl es Opfer erfordert hat und obwohl es schwierig war. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24 und Vers 6 zum Schluss. Das Schlüsselwort zum Schluss. Matthäus Kapitel 24 und Vers 6. Jesus Christus sagte, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Wir sehen uns einer Zeit gegenüber, genauso wie Jeremia. Uns stehen sehr dunkle Tage bevor. Und dennoch können wir ihnen zuversichtlich begegnen, mit einer Hoffnung und mit Mut. Warum? Weil Jeremia es auch getan hat. Und wir können sein Beispiel ansehen. Und wir wissen, wer an unserer Seite ist, wenn wir an seiner Seite sind. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Wir reden vom Ende eines Zeitalters. Stimmt's nicht? Genauso wie Jeremia und die Zeit, in der er lebte. Wir reden von den gleichen Dingen, die ihm bevorstanden und die er dennoch erfolgreich durchlebte und überlebte. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Geschwister, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Seien wir in dem, was unseres Vaters ist. Seien wir ermutigt durch das Vorbild Jeremias. Schätzen wir unsere Berufung, selbst in schwierigen Zeiten und besonders in schwierigen Zeiten. Seien wir bereit, Opfer zu bringen, in dem Bewusstsein des Zwecks dieser Opfer. Und seien wir gewiss, dass Gott uns nicht versucht, über das, was wir fähig sind, zu ertragen. Vertreten wir einen Standpunkt, wenn wir müssen. Seien wir nicht ängstlich. Vertreten wir einen Standpunkt für die richtige Sache. Und bleiben Sie nicht an der Seitenlinie sitzen. Sie können nicht für immer an der Seitenlinie sitzen. Lassen Sie uns einander helfen. Lassen Sie uns einander lieben. In dem Bewusstsein, dass wir einander brauchen werden. Und setzen wir unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott. Weil wir wissen, dass wir nichts aus uns selbst vollbringen können. Und was auch geschieht, konzentrieren wir uns auf unseren Auftrag. Wer weiß, vielleicht wird Jeremia uns eines Tages fragen, wie es war.